Die Zukunft der Dichtungswerkstoffe zwischen Innovation, Regulierung und KI. Die Dichtungstechnik ist Werkstofftechnik. Das ist so ein altbekannter Satz. Und wir wollen ihr heute hinsichtlich der heutigen Bedeutung mal auf den Grund gehen. Das mache ich zusammen mit Frau Professor Dr. Ruth Bieringer, Vice-Präsidentin Technology und Innovation, Material Technology bei Freudenberg Sealing Technologies. Sie ist zudem seit Januar 2026 Honorarprofessorin an der Hochschule Rhein-Main im Fachbereich Ingenieurswissenschaften und Präsidentin der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Sie kennt sich also mit Werkstoffthemen aus verschiedenen Blickwinkeln, Industrie, Wissenschaft und Verband. Schön, dass du heute da bist, Ruth.
Ja, danke für die Einladung.
Erlaub mir zum Anfang einfach mal eine persönliche Frage. Da sind seit Anfang des Jahres viele Tätigkeiten dazugekommen. Gibt es bei den Dichtungswerkstoffen keine Herausforderungen mehr?
Doch, die gibt es selbstverständlich. Die gab es immer und die gibt es heute mehr denn je. Und ich denke, wir werden im Laufe des Gesprächs darauf kommen.
Bin ich mir sicher. Aber nochmal ganz kurz, eine Honorarprofessur für Ingenieurswissenschaften. Was muss man sich da aus dichtungstechnischer Sicht darunter vorstellen?
Ehrlich gesagt spielt die Dichtungstechnik da eher eine untergeordnete Rolle. Ich lehre in erster Linie Werkstoffkunde mit dem Schwerpunkt Kunststoffe. Natürlich bemühe ich mich hin und wieder ein Beispiel aus der Welt der Dichtungstechnik zur Veranschaulichung bestimmter Sachverhalte einzuflechten. Aber Dichtungstechnik ist nicht der Fokus meiner Lehrtätigkeit.
Okay, das passt dann so zu ganz vielen Sachen, wo Dichtungstechnik ja nicht wirklich gelehrt wird, ne?
Genau.
Was sind deine Aufgaben bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker? So als Präsidentin, welche Schwerpunkte willst du da setzen?
Ja, also ich leite die GDCH. Ich wirke an der strategischen Steuerung mit, natürlich zusammen mit Präsidium und Vorstand. Mhm. Ich vertrete und repräsentiere die Gesellschaft nach außen. Ich bin Impulsgeberin für wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen. Ja, und wir entwickeln natürlich die Organisation weiter. Es geht um Vernetzung, Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Und es geht natürlich um die Begeisterung für Chemie und für hochwertige Ausbildung.
Gut, das ist ja heute bei uns, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil Chemie ist ja in Europa auf dem Rückzug, ne?
Ja, und Chemie ist nicht mehr sexy, ne? Chemie ist oft das Problem, zumindest wird es so gesehen, und es ist nicht die Lösung.
Ja.
Dabei ist es andersrum, ne? Ohne Chemie geht nichts. Wir kriegen keine Energiewende, wir kriegen keine Lösungen für den Klimawandel. Ohne Chemie wird nichts gehen.
Ja, wird man dran arbeiten müssen. Aber kommen wir mal zu unseren Kernthemen. Du hast es schon gesagt, es gibt heute noch genügend Herausforderungen bei Dichtungswerkstoffen. Wo liegen die denn?
Naja, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden, ne? Wir haben die klassischen Dichtungen, auch die werden natürlich ständig weiterentwickelt, getriggert durch neue Anforderungen. Wir haben vermehrt neue Materialklassen, weil wir unser Portfolio erweitern und auch über die Dichtfunktion deutlich hinausgehen. Dichtungen muss man immer auch denken im Zusammenhang mit Verarbeitung von Werkstoffen. Mhm. Und ein zunehmend größer werdendes Feld ist die Regulatorik, die Chemikalienregulatorik, aber auch andere regulatorische Rahmenwerke.
Ja, da schließt sich dann der Kreis zur Verbandstätigkeit, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist ein breites Feld. Dann lass uns die einzelnen Aspekte mal vertiefen. Die klassischen Dichtungen bzw. Dichtstellen. Was sind hier die Treiber für neue Materialentwicklungen?
Im klassischen Dichtungsportfolio, wenn man es mal ganz trivial runterbricht, geht es immer um Dauerelastizität oder um Verschleiß von Gummi im Einsatz in der Dichtungstechnik. Mit der Erweiterung unseres Portfolios, also mit unserem Blick Richtung E-Mobilität, Richtung Wasserstoff, geht es natürlich darum, Medien abzudichten, mit denen wir uns bisher nicht beschäftigt haben. Batterieelektrolyte, flüssiger Wasserstoff, Ammoniak als Trägergas. Die Fragestellungen haben sich einfach verändert.
Ja, also es kommen völlig neue Anforderungen dazu.
Genau, wir reden jetzt über Brandschutztests auf einmal, ne? Dichtungen müssen auf einmal nicht nur hochtemperaturfest sein, sie müssen auch elektrisch isolierend sein und thermisch leitfähig oder elektrisch isolierend und thermisch isolierend. Das sind Dinge, mit denen wir uns bisher nie beschäftigt haben.
Gut, da kommt einfach jetzt eine Multifunktionalität rein.
Genau.
In die Abdichtung.
Da wird das Fällt einfach breiter, denn die alten Sachen verschwinden ja nicht, aber es kommen neue dazu. Ja, also die Abdicht-Herausforderungen nehmen zu, zum Beispiel auch bei Stromschienen, Busbars. Mhm. Ja, wir gucken Richtung Schäume auf einmal. Das haben wir noch nie getan, zum Beispiel bei Hitzeschilden und Barrierematerialien. Ja. Genau.
Einen anderen Punkt, den du eben erwähnt hattest, waren neue Materialklassen. Was muss man sich darunter vorstellen und welchen Einfluss haben sie auf die Dichtungstechnik?
Naja, wie gesagt, wir sehen den Trend vor allem in der Batterietechnik, ne, zu hochtemperaturfesten Werkstoffen. Das heißt, wir beschäftigen uns viel mehr als früher mit Silikonen. Wir sehen einen großen Trend überhaupt weg vom Gummi hin zu thermoplastischen Materialien, mit anderen Eigenschaften als die, die wir bisher hatten.
Ja, gut, da hatten wir eben drüber gesprochen. Du hast doch eben schon die Busbars erwähnt. Da gibt's ja einen weiteren interessanten Podcast mit deiner Kollegin Parisa Burger hier. Den Link würden wir dann in der Checkbox einblenden. Aber das ist ein schönes Beispiel. Werden die Dichtungen eigentlich zukünftig immer mehr zu multifunktionalen Bauteilen?
Ja, also den Trend, den gibt es ganz klar, ne, von reinen Abdichtelementen zu multifunktionalen Systemkomponenten. Wobei, wenn deine nächste Frage ist, verliert die klassische Dichtung an Bedeutung? Natürlich nicht, ne? Wir haben immer noch C-Teile oder wir haben C-Plus-Komponenten und die werden auch bleiben.
Aber verschiebt sich das nicht?
Natürlich verschiebt es sich, ja. Und als Marktführer und als eine Firma, die nicht für billig bekannt ist, sondern für hochwertig, wird es natürlich diesen Shift geben, ne, hin zu den Multifunktionsteilen.
Okay. Du hast eben einen Stichpunkt genannt, das ist die Fertigungstechnik. Man hört das immer wieder, Dichtungen werden viel zu wenig im Zusammenhang mit ihrer Fertigung betrachtet, obwohl hier ein zentraler Hebel für Qualität und Wertschöpfung liegt. Erfordern die neuen Materialien und Dichtungslösungen, die du eben auch so skizziert hast, neue Fertigungsverfahren?
Ja, teilweise, ne? Also ganz prinzipiell gilt ja immer der Grundsatz, der beste Dichtungswerkstoff ist nichts wert, wenn er sich nicht auch in günstigen, robusten Fertigungsprozessen mit minimalem Ausschuss verarbeiten lässt. Und mit der Erweiterung unseres Portfolios kommen wir an neue Fertigungsverfahren. Ich hatte vorher erwähnt, wir machen jetzt auf einmal Schäume, wir extrudieren Schäume. Das sind einfach Dinge, die wir bei Freudenberg Sealing Technologies bisher nie oder nur in sehr untergeordnetem Maße getan haben. Also für uns sind die Themen neu, vielleicht nicht unbedingt für die gesamte Branche, aber für uns sind sie neu und wir lernen gerade sehr schnell sehr viel.
Gut, Schäume gab es auch von anderen Firmen, ne? Das ist ja ein Portfolio, was ihr dazu genommen habt.
Genau,
ne?
Genau.
Aber heißt das dann, dass man jetzt einfach auch immer das Portfolio erweitert über die steigenden Anforderungen?
Ja, einerseits, weil die Anforderungen sich ändern, andererseits, weil wir natürlich ja ein großer Automobilzulieferer sind und wissen, dass ein Teil unseres Portfolios mit dem Wegfall oder der Verdrängung des Verbrennermotors wegfallen wird. Wir waren ja sowieso, ich denke, seit mindestens 2016/17 ist das klar und wir sind auf der Suche dafür, wie wir unser wegfallendes Geschäft kompensieren können und dabei weiter wachsen können.
Klar, man muss sich einfach da jetzt an die Entwicklung anpassen, weil das ist vorgezeichnet mit der Elektromobilität.
Genau.
Beim Thema Fertigung ist man heute auch immer schnell beim dem Aspekt der Verfügbarkeit. Und wir haben es jetzt regelmäßig erlebt, zu Corona, jetzt wieder Straße von Hormuz, mit den Lieferengpässen. Hast du Empfehlungen, wie man mit diesem Thema umgehen sollte?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ich denke, das hat verschiedene Aspekte. Einerseits natürlich den Einkaufsaspekt. Wir haben strategische Lieferanten und unser Einkauf leistet Großes. Wir müssen uns breit aufstellen. Wir müssen in der Entwicklung schauen, dass wir vermehrt auf Dual-Sourcing-Strategien setzen, dass wir ja das Lieferantenportfolio kennen und gegebenenfalls auch im Vorfeld uns mehr Arbeit machen als vielleicht nötig, indem wir potenzielle Substituenten gleich mitprüfen. Ne? Also sozusagen eine zweite Lösung in der Schublade haben, damit, wenn es einen Engpass gibt, wir schnell umstellen können.
Du hast es eingangs erwähnt, die Bedeutung der Chemieindustrie und ihr schlechter Ruf. Jetzt wandert die Chemie ja dann ab. Es gibt genügend Beispiele, die wir hier haben in Europa.
Ja, leider.
Wird das die Lieferthematik nicht nochmal verschärfen?
Ja, das wird erstmal dazu führen natürlich, dass die Rohstoffe woanders herkommen, ne, global gesehen, aus anderen Regionen der Welt. Die Frage ist ja, wird das zu größeren Abhängigkeiten führen? Wird das zu größeren Unsicherheiten führen? Das kann man, glaube ich, so global nicht einfach beantworten. Mhm. Das wird vom Einzelfall abhängen. Ne? Nicht alles wandert nach China, aber natürlich vieles mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt.
Ja, du sprachst es eben an, die Rohstoffe, da wird ja auch zum Beispiel bei den Dichtungswerkstoffen sehr viel umgestellt, zum Beispiel in Mischungen, was in der Praxis immer wieder für Probleme sorgt. Ich höre das immer wieder, dass scheinbar kleine Rohstoffänderungen später massive Auswirkungen in der Praxis haben. Kannst du das mal an so einem Beispiel vielleicht konkretisieren?
Ja, also das passiert tatsächlich immer wieder. Und bei unserem breiten Portfolio ist es oft so, dass wir natürlich einen Rohstoff in sehr vielen Rezepturen verwenden und am Ende in zahlreichen Anwendungen für zahlreiche Kunden. Und es ist oft so, dass an einer Stelle dann doch wieder irgendwas nicht funktioniert. Ein aktuelles Beispiel ist die Umstellung eines Teils unseres FKM-Portfolios, unseres Flurkautschuk-Portfolios, getrieben durch eigentlich nur die Idee unserer Lieferanten, ein Prozesshilfsmittel umzustellen. Also sie stellen gar nicht das Produkt an sich um, sondern nur einen Hilfsstoff, den sie brauchen, um das Produkt herzustellen. Und auch das macht unfassbar Aufwand, weil zwar die chemische und thermische Grundbeständigkeit gleich bleibt, aber wir dann doch in der Verarbeitung Unterschiede sehen. Also im Prinzip, der Teufel steckt immer im Detail und in irgendeinem unserer Produktionsstandorte geht immer irgendetwas dann doch nicht. Ja, und wir müssen nachjustieren, wir müssen Rezepte anpassen oder Prozesse anpassen.
Gut, und mit dem Thema des Umstellens kommen wir eigentlich zum nächsten Stichwort, was du vorhin schon erwähnt hast, die Regularien im Zuge der geplanten PFAS-Regulierung. Da wollen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen, aber die bringt ja nun auch gerade deutliche Veränderungen mit sich. Welche Rolle spielen solche Regulierungen heute eigentlich für Innovation in der Werkstofftechnik?
Das ist eine spannende Frage. Also ich denke, die spielen eine zentrale Rolle und eine stark wachsende Rolle, ne? Und sie sind natürlich zwei Sachen. Sie sind gleichzeitig Einschränkungen, aber sie sind natürlich auch Treiber für Innovation. Ich glaube, man könnte sagen, Innovation heute ist nicht Performance only, ne? Sie ist Performance und Nachhaltigkeit, wenn man Regulatorik als Nachhaltigkeit begreift. Und ich denke, so muss man es sehen. Regulatorik ist ja nicht dafür da, uns zu ärgern, sondern unser Leben sicherer zu machen. Deswegen begrüßen wir diese Dinge ja ausdrücklich, obwohl sie natürlich extra Aufwand sind und extra Arbeit machen. Aber natürlich auch eine Möglichkeit, sich von den Marktbegleitern und Wettbewerbern abzugrenzen.
Klar, du hast eben gesagt, Regulatorik will nicht ärgern. Jetzt kam letztes Jahr so die Diskussion hoch, ob Dicht- und Klebstoffe überhaupt Advanced Materials sind und wie sie dann im Zuge der Regulatorik der EU dann dazu behandeln sind.
Ja.
Und wie siehst du diesen Aspekt, dass das plötzlich in Frage gestellt wird?
Also ich finde den Begriff ein bisschen schwierig, Advanced Materials. Was ist denn Advanced und was ist nicht Advanced? Ne? Also ich würde sagen, auch viele unserer Standardwerkstoffe, mit denen wir seit Jahren, Jahrzehnten gutes Geld verdienen, sind Advanced oder waren zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung advanced. Deshalb setzen wir uns ja gegen unsere Marktbegleiter durch.
Okay, also für dich ist das völlig klar, das sind Advanced Materials und die Diskussion ist eigentlich überflüssig.
Genau.
Prima, dann könnte das ja zum Beispiel in eine gute Chemikalienregulierung münden. Das ist ja die Basis. Und wie sieht denn das auch mal mit Blick auf die verschiedenen Positionen, die du hast, aus? Was wäre denn eine gute Chemikalienregulierung?
Okay, das ist auch eine schwierige Frage, ne? Ich denke, Chemikalienregulierung ist immer ein Balanceakt, ne? Chemikalienregulierung ist ja dazu da, Menschen und Umwelt zu schützen. Und das ist ein hohes Gut. Wir wollen alle sauberes Trinkwasser. Wir wollen eine saubere Umwelt. Wir wollen gute Luft. Trotzdem soll sie natürlich Innovation und industrielle Wettbewerbsfähigkeit nicht abwürgen. Und sie soll nicht mehr regulieren als nötig. Und sie soll wissenschaftsbasiert sein, risikoorientiert und trotzdem innovationsfreundlich. Das wäre mein Wunsch an Chemikalienregulatorik.
Das heißt, diese Entwicklung hin von einem risikobasierten Ansatz zu einem gefährdungsbasierten Ansatz müsste dann eigentlich Innovationen begrenzen.
Ja, also ich bin sehr die Verfechterin eines risikobasierten Ansatzes. Ich denke, es macht keinen Sinn, etwas zu regulieren, weil es potenziell gefährlich ist. Wir können es nur dann regulieren, wenn es ein Risiko für Mensch und Umwelt gibt.
Ja, und in vielen Fällen ist das ja beherrschbar. Das hat die Chemie schon jetzt wirklich eigentlich über Jahrhunderte gezeigt.
Und was beherrschbar ist, muss nicht reguliert werden.
Ein anderes Thema hatten wir, das ist immer KI, das ist auch bei den Regularien und auch bei dem Verständnis von komplexen Themen liegen da sehr viele Hoffnungen drauf. Wie siehst du die Chancen und Risiken vom Einsatz von KI für Materialentwicklung für den ganzen Bereich?
Also wenn du mich fragst, was kann KI? Natürlich denke ich hauptsächlich Entwicklungszyklen verkürzen, ja, also weniger Versuche brauchen, Vorhersage statt Trial and Error. Das langfristige Ziel, was man immer liest, ne, Inverse Design, das heißt, ich definiere ein Ziel und die KI schlägt mir Materialien vor. Ich glaube, da sind wir noch eine ganze Ecke weit weg. Wir dürfen nicht vergessen, also bei Gummi reden wir immer von Vielstoffgemischen. Ne? Ein Gummirezept besteht aus 7 bis 15 Bestandteilen. Die Flüssigkeiten, gegen die wir dichten, bestehen auch oft aus vielen Bestandteilen. Und das ist für die KI natürlich heute noch herausfordernd. Dazu kommt, dass die Daten, die wir haben, obwohl wir viele haben, natürlich weder von der Menge noch von der Qualität da sind, wo sie für die KI eine gute Basis bilden. Das, denke ich, ist ein Riesenfeld, auf dem wir schnell besser werden müssen.
Welche Daten fehlen uns da heute?
Naja, wir sehen bei unseren Piloten, die wir ja laufen haben zum Thema KI, dass wir schnell an Grenzen kommen. Da geht es um Datenvergleichbarkeit. Da geht es vor allen Dingen auch um Datenverknüpfung, also um Konnektivität. Mhm. Ja, wir brauchen durchgehende Daten vom Wareneingang über alle unsere Prozessschritte bis hinten zur Produktprüfung, zur Validierung am Prüfstand. Und das haben wir heute leider meistens nicht.
Gut, die Daten sind ja auch zu Zeiten erhoben worden, als die KI noch nicht im Raum stand, ne?
Genau. Und wir haben eben viele Datensilos, ja. Wir haben sehr viele Daten, aber sie sind eben nicht verknüpft.
Jetzt wird die KI ja nicht nur in der Materialentwicklung verwendet, sondern auch in der Praxis zunehmend bei der Auswahl von den Werkstoffen und der Spezifikation von Dichtstellen benutzt. Wie siehst du diese Entwicklung von der Anwenderseite?
Ja, also ich denke, die Validierung von KI-Vorhersagen, die wird immer nötig sein, ne? Wir müssen immer am Ende etwas prüfen. Die KI wird uns helfen, einfach schneller zu sein, weniger Prüfungen zu brauchen, vielleicht auch smarte, schnellere Prüfungen zu entwickeln. Aber sie wird das Thema Prüfung nicht ersetzen. Das hat ja auch mit Haftungsthemen zu tun. Aber was die KI, denke ich, kann in absehbarer Zukunft, ist so eine Art virtuelle Vorvalidierung, ja? Also so, man nennt das Shift Left. Also wir machen viele Varianten am Anfang und bewerten die vorab und können dann schnell den Tunnel eng machen und die Auswahl an Materialien einschränken, mit denen wir uns dann weiter beschäftigen. Ich denke, es gibt auch ein großes Potenzial bei den, ja, sogenannten Hybridmodellen, ne? Also Physik und KI verbinden. Also zum Beispiel klassische FEM und datengetriebene Modelle zusammendenken. Da wird, glaube ich, der große Hebel sein.
Ich möchte gerne nochmal auf die Anwenderebene zurückgehen. Du hast vorher bei deiner Hochschultätigkeit gesagt, es geht da nicht groß um die Dichtungstechnik, sondern es geht um Werkstoffmaterialtechnik allgemein. Jetzt zeigen unsere Umfragen immer wieder, dass eigentlich das Know-how für eine wirkliche Spezifikation einer Dichtstelle in vielen Bereichen und gar nicht da ist. Die Leute nehmen jetzt KI zur Hilfe. Entsteht da nicht einfach ein Risiko, wenn das, was als Ergebnis kommt, gar nicht richtig verifiziert werden kann? Das müsst ihr bei euch dann immer direkt aufschlagen.
Genau, also wie gesagt, ohne Verifizierung oder Validierung wird es nie gehen. Wir können der KI nicht blind vertrauen, ne? Da sind wir lange nicht. Die KI kann Vorschläge machen, aber der Mensch wird sie prüfen und bewerten müssen.
Aus den Antworten, die du jetzt eben rund um KI gegeben hast, nehme ich jetzt, wir brauchen eigentlich immer noch sehr viel mehr Know-how in der richtigen Form, in den richtigen Datensilos, nenne ich das jetzt mal. Machen wir eigentlich genügend Grundlagenforschung im Werkstoffbereich, um das auch solide zu unterfüttern?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Da müsste man jetzt mal das Wort Grundlagenforschung vermutlich definieren.
Mach mal.
Wer macht denn Grundlagenforschung? Also machen wir das in der Industrie oder ist Grundlagenforschung nicht das, was wirklich an den Universitäten stattfindet? Sicher zum Teil. Und da ist das große Thema natürlich, an der Uni wird vieles beforscht und vieles gefunden und erfunden, aber die Transformation in die Industrie ist ein großes Bottleneck. Das hat mit Risikofinanzierung zu tun, das hat mit Start-ups zu tun, die durchaus gegründet werden. Wir haben eine lebhafte Gründerszene in Deutschland, aber es fehlt dann oft das Venture-Kapital. Also sozusagen die PS auf die Straße zu bringen, ist, glaube ich, etwas, wo Deutschland nicht richtig gut ist.
Okay, und das ändert sich auch nicht. Ich kriege das immer so zum Teil mit, dass viele Industrieunternehmen dann auch so Startups einfach kaufen, integrieren. Die sind dann meistens ausgegründet aus Hochschulen. Ich höre da so raus, der Weg ist nicht wirklich der Transmissionsriemen.
Naja, es ist wahrscheinlich der einzig mögliche, ne? Mhm. Ich glaube nur, es gibt Länder, die das deutlich besser machen als wir.
Ja gut, das ist halt die Kapitalgeber und Startups. Ich meine, die Startup-Kultur in Deutschland ist halt
so, wie sie ist.
So, wie sie ist. Wir gehen da jetzt mal nicht vertieft drauf an. Okay, wenn ich unser Gespräch jetzt so ein bisschen zusammenfasse, bleibt die Dichtungstechnik in hohem Maße Werkstofftechnik? Was sind deine Top 3 Aspekte, auf die wir zukünftig den Fokus legen müssen?
Okay, da würde ich sagen, erstens regulatorisch robuste Hochleistungswerkstoffe mit sicheren Lieferketten. Dann würde ich sagen, natürlich multifunktionale Materialsysteme statt reiner Elastomere. Und das Thema, ja, nennen wir es mal Predictive Materials, ne? Also Lebensdaueralterung zusammen mit Prognostik, also letztlich mit KI.
Okay, das sind jetzt die technischen Sachen. Mhm. Wir brauchen noch Menschen dazu, oder? Die immer schwieriger zu motivieren sind, oder?
Ja, Dichtungstechnik ist auch nicht besonders sexy, ne? Dichtungstechnik ist weitgehend.
Warum ist das nicht besonders und sexy? Das ist doch ein hochspannendes Thema.
Finde ich natürlich persönlich auch.
Aber wird erstens, das falsch verkauft?
Naja, erstens ist es unsichtbar. Zweitens steht es schon in Konkurrenz natürlich zu den großen Trendfeldern, ne? Pharma, Klima, Hightech, Elektronik. Da muss man schon ein bisschen erklären natürlich, ne, wie wichtig das Thema ist. Und ich glaube, es gibt natürlich auch Ansätze zur Motivation. Ne? Die technologische Tiefe nimmt zu, die Systemrelevanz nimmt zu, die Interdisziplinarität ist gegeben. Ne? In der Dichtungstechnik ist man nur gut, wenn Chemie, Engineering und Data Science zusammenarbeiten. Ja. Also eigentlich ist Dichtungstechnik ein hochspannendes Thema. Ich bin jetzt 26 Jahre dabei und es ist kein Tag langweilig gewesen.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Also das ist, ich meine, ich kann das ja auch aus Mediensicht so ein bisschen sehen. Es ist toll, was da an Themen so drumherum kommt. Ne?
Ja, und die gesellschaftliche Bedeutung ist groß.
Ja.
Natürlich wird sie nicht gesehen, aber wir wissen, wie wichtig Dichtungstechnik ist.
Man müsste sie stärker sichtbar machen.
Das ist ein Thema, ja.
Ja, wenn wir uns jetzt wieder so ein prognostisches Thema, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, was wird sich denn in der Werkstoffentwicklung für Dichtung und für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und verändert haben?
Also die
Wachsende Art. Einschätzung?
Ja, das ist schwierig, ne? Ich denke, die Art, die Systematik des Arbeitens natürlich durch die neuen Methoden, nicht nur KI, ganz prinzipiell weiß ich nicht, ob sich so viel ändern wird. Es geht immer darum, dass wir gut ausgebildete Menschen haben, die schlaue neue Ideen haben, die die Kunden gut verstehen, die den Markt gut verstehen. Wir werden die Rohstoffe brauchen, das große Portfolio zu vernünftigen Preisen. Und wir werden die Prozessingenieure brauchen, die natürlich smarte Prozesstechnik entwickeln. Und da ist natürlich ganz viel Luft im Thema Automatisierung, letztlich günstiger zu produzieren, schneller zu produzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Also es bleibt beim Alten. Die Menschen müssen nur intensiver an den Themen zusammenarbeiten und sie ganzheitlicher betrachten.
Das ist ein gutes Fazit, ja. Und vor allem die Menschen müssen es zusammentun. Das ist, glaube ich, der Kernsatz.
Ja. Weil das ist ja auch das, was heute oft das Problem ist. Also wenn man irgendein Problem erkennt, dann haben Menschen oft nicht zusammengearbeitet.
Richtig, dann stimmen die Schnittstellen nicht oder es gibt Silos, die nicht miteinander reden. Genau, man hat das Problem nicht ganzheitlich beleuchtet. Ja, das sehe ich auch so.
Ja, dann an der Stelle herzlichen Dank für deine Zeit und für das interessante Gespräch, Ruth.
Ja, ich danke. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja, kann ich wiedergeben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören bei Alles Dicht, dem Podcast von Iskatec rund um Dichten und Polymer. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, teilen Sie ihn gerne in Ihrem Netzwerk. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.